Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 24 Jahren zum Datenschutzrecht. Ja, es geht weiter mit der EU-Datenstrategie. Die zweite Säule der Datenstrategie neben dem Data Act, den wir uns ja in einem der letzten Podcasts zu Gemüte geführt haben, der Data Governance Act. Ja, hier hört man schon Data Act, Data Governance Act, auch ein wenig die begriffliche Abgrenzung zum Digital Service Act und zum Digital Markets Act heraus. Und in der Tat hat man ja hier auch die Abgrenzung, werden die Digital Services und der Digital Markets Act digitale Dienste und deren Anbieter adressieren ja der Data Act und der Data Governance Act die Daten, beziehungsweise deren Bereitstellung. Also wir haben hier ja doch einen leicht anderen Fokus. Und heute in der Tat in diesem Podcast der Schwesterrechtsakt zum Data Act, wie ich jetzt gerade eben in einem Aufsatz lesen durfte und es eigentlich ganz spannend fand. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, in einem Kontext, bei dem es dann tatsächlich auch für mich nochmal Klick gemacht hat und für mich auch nochmal interessant war, dass man die Acts, Digital Services Act, Digital Market Act auf der einen Seite und Data Act und Data Governance Act auf der anderen Seite sieht. Denn was haben wir denn? Wir haben ja auch eigene Begriffsdefinitionen, die jetzt mein Podcast Datenschutzrecht, natürlich hat man da in erster Linie den Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung vor Augen, auf den wird ja zum Teil auch Bezug genommen für die Definition, aber diese Rechtsakte haben ja immer noch einen eigenen Definitionskatalog. Und ich bin mir nicht schlüssig, ob wirklich der gleiche Begriff, selbst bei gleicher Definition, in den vier genannten Rechtsakten dann am Ende des Tages auch gleich ausgelegt wird, denn sie haben andere Zielstellungen und haben andere Vorgaben und andere Strukturen. Aber, und dafür dürft ihr wohl einiges sprechen, dass man zumindest die Begrifflichkeiten, dieselben Begrifflichkeiten in den Schwesterrechtsakten, also Digital Services Act und Digital Markets Act auf der einen Seite und Data Act und Data Governance Act gemeinsam auslegt. Natürlich auch, und da bin ich drauf gestoßen worden durch einen Aufsatz, den ich gelesen habe, wenn es um den Vorrang des Verhältnisses zur Datenschutzgrundverordnung geht. Ja, DGA, der Data Governance Act, gilt unbeschadet der DSGVO, aber im Konfliktfall haben die Regelungen der DSGVO Vorrang. Ist ja so ein spannendes Konstrukt, das wir haben. Auf das kommen wir aber nochmal zurück. Was haben wir? Data Governance Act oder zu Deutsch Datengouvernance-Rechtsakt, also Data Governance-Rechtsakt. Ich habe schon heute in einem Seminar kurz gelästert, solche Mix-ups aus deutschen Begrifflichkeiten und englischen Begrifflichkeiten. Sie hören mich schmunzeln. Ja, damit möchte ich es bewenden lassen. Aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, ist es natürlich gar nicht so leicht, eine vernünftige Übersetzung zu finden. Und würde man es übersetzen und einen deutschen Begriff verwenden, würde man sich, glaube ich, genauso echauffieren können. Denn mit Governance wird ja auch tatsächlich was ausgedrückt und was adressiert und man versteht was darunter. Das mehr so colorandi causa am Rande. In Kraft getreten, 23.06.2022, Geltung seit dem 24.09.2023, so der Artikel 38 des DGA, und eine Übergangsfrist für die Datenvermittlungsdienste, die am 23.06.2022 bereits aktiv waren, für die gilt eine Übergangsfrist bis zum 24.09.2025. Das muss man wohl einfach dazu sagen. Was ist das Ziel? Stärkung des Vertrauens in den Datenaustausch, Stärkung der Mechanismen zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit, Überwindung von technischen Hindernissen für die Datenweiterverwendung. Also Data Sharing ist geregelt, aber eigentlich nicht das Data Sharing an sich, denn das muss man auch sehen, der Data Governance Act schafft keine Pflicht zur Bereitstellung von Daten auch nicht für die öffentlichen Stellen, die in Kapitel 2 adressiert sind, stellt der Data Governance Act natürlich auch explizit klar. Aber wenn Daten geshared werden sollen, dann schafft er Rahmenbedingungen. Und dort vielleicht nicht unbedingt zwingend Dinge, die dann dem Datenschutz zuwiderlaufen. Denn wenn man sich überlegt, dass er Rahmenbedingungen schaffen soll, die, wenn ein Datenaustausch zulässig ist, den Datenaustausch absichern, dann kann man unter dem Aspekt ja fast schon sagen, greift er Überlegungen des Datenschutzrechts durchaus auf und führt sie fort. Gut, das ist jetzt vielleicht zu optimistisch gedacht, denn eigentlich muss man natürlich sagen, sind Teile dieser Regelung zumindest auch eher kartellrechtlich, also gegen Wettbewerbsbeschränkungen geplant, ausgerichtet, also sozusagen den Zugang zum Öl des 21. Jahrhunderts, der soll natürlich durch den Data Governance Act auch sichergestellt werden. Und damit haben wir letztlich auch drei Hauptansätze des Data Governance Act, also die Weiterverwendung von Daten bestimmter Kategorien im Besitz öffentlicher Stellen innerhalb der Union, Schaffung einer vertrauenswürdigen Umgebung für sogenannte Datenvermittlungsdienste, was das ist, ist definiert in dem DGA. Hier springt einem natürlich direkt der Gedanke zu § 26 TDDSG, die nationale Sonderregelung in Sinn, und den Datenaltruismus, die Steigerung der Datenverfügbarkeit durch freiwillige Datenspenden, und es soll noch ein europäischer Dateninnovationsrat eingerichtet werden. Den schaue ich mir hier aber nicht näher an. Ich finde es ganz eigentlich ganz spannend in der deutschen Übersetzung. Es läuft einem so flüssig aus der Hand, wenn man den Regelungsgegenstand des Kapitel 2 des Data Governance Act betrachtet, Weiterverwendung von Daten bestimmter Datenkategorien im Besitz öffentlicher Stellen innerhalb der Union. Im Besitz, da springt doch dem Juristen direkt der Sachbegriff § 90 BGB in den Sinn, und damit stößt man dann doch eigentlich direkt in den Kern der Problematik bei Daten vor. Daten sind nicht verkörpert, damit keine Sacheigenschaft, damit nicht eigentums- und nicht besitzfähig. Und dann heißt es im Gesetz, dann hier in der Übersetzung zumindest, Daten im Besitz öffentlicher Stellen. Ja, also das ist ja fast schon ein Anachronismus, Widerspruch, wie auch immer man das sehen möchte. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. Und es ist ja auch nur die Überschrift, die wir jetzt hier einfach mal aufgerissen haben. Wie ist das Gesetz strukturiert? Ist anders als Digital Services Act und Digital Markets Act, ist das Gesetz nicht so, dass man vorhandene Marktakteure sagt, man auferlegt ihnen Pflichten und schafft damit eine Deregulierung, sondern eigentlich hat man die Situation, dass, wenn etwas getan werden soll, dann regelt der Digital Governance Act, wie es getan werden soll. Ja, wenn die öffentlichen Stellen Daten bereitstellen sollen, dann sieht das Kapitel 2 Regelungen vor, die zu beachten sind, also Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen beispielsweise und andere Schutzvorgaben. Wenn eine Datenvermittlungsdienst ein anerkannter, unionsweit anerkannter Datenvermittlungsdienst sein will und ebenso agieren will, also wenn der Service bereitgestellt werden soll, dann sagt das Kapitel 3, wie es funktioniert. Und wenn man datenaltruistisch unterwegs sein will, dann sagt das Kapitel 4, wie es passieren soll. Also das muss man so ein bisschen sehen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man sich dem Gesetz nähert und sich überlegt, wie das Gesetz angewendet wird oder ausgelegt werden soll. Das darf man dann an dieser Stelle eben auch nicht aus dem Auge verlieren. So, das ist es. Das ist so ein bisschen der Vorwort. Das ist ein bisschen das, um was es geht. Und dann kommen wir doch mal auch direkt zum Thema Datenschutzgrundverordnung im Verhältnis des DGA. Wenn man darüber nachdenkt, hat man ja letztlich drei Ebenen, wie man diese Situation angehen kann zwischen den Gesetzen. Das jüngere Gesetz, oder das die sozusagen die Prämisse, das jüngere Gesetz geht dem Älteren recht vor. Also dieser alte Auslegungsgrundsatz, dann ist der DGA, vielleicht macht es vor dem Hintergrund auch einfach Sinn, als erst in den DGA reinzuschauen. Und der regelt dann aber das, sein Verhältnis zur Datenschutzgrundverordnung in Artikel 1 Absatz 3 und ganz wichtig auch in Erwägungsgrund 4 und an anderer Stelle spielt dann der Erwägungsgrund 35 dann eben auch noch eine Rolle. Und da haben wir dann drei Ebenen, das Verhältnis. Einerseits das generelle Verdrängung des einen durch das andere und da schlägt sich dann das Unbeschadet durch. Dann, wenn man einen Konflikt hat, dafür enthält der DGA ja in Artikel 1 Absatz 3 auch eine Regelung. Und dass die dritte Ebene, die man betrachtet, natürlich Anforderungen der DSGVO, die zu beachten sind zur Umsetzung der Pflichten des DGA und natürlich die datenschutzrechtlichen, die flankierenden datenschutzrechtlichen Pflichten, sprich, was mir da insbesondere immer wieder einfällt, eben die flankierenden Pflichten zur Transparenz nach Artikel 13 und 14, die man hier mit sehen muss. Und was haben wir? Der Artikel 1 Absatz 3 sagt vereinfacht, der Data Governance Act gilt unbeschadet der DSGVO, aber im Konfliktfall haben die Regelungen des Datenschutzrechts Vorrang. Wenn man das mal so unbefangen liest, hat man ja auch erstmal den Eindruck, das ist ein Widerspruch. Aber eigentlich nicht. Eigentlich sagt er nur, die mit unbeschadet der DGA entfaltet seine eigenen Regelungen, bedeutet in erster Linie eben auch wohl, dass der DGA über oder flankierend über die DSGVO hinausgehen kann und eben nicht dort, wo die DSGVO das geringere Anforderungsmaß definiert, durch die DSGVO verdrängt wird. Im Konfliktfall, also wenn sich die Regelungen tatsächlich nicht harmonisieren lassen sollten, dann würde die DSGVO vorgehen. Das bedeutet aber auf jeden Fall, dass wir uns aus datenschutzrechtlicher Sicht natürlich mit dem Data Governance Act beschäftigen müssen, denn nur dann wissen wir, wann solche Konflikte auftreten und wann man hier flankierend zur Seite stehen muss. Deswegen mal ein ganz kurzer Überblick. Kapitel 2 regelt nicht den Zugang, denn ganz wichtig, Artikel 1 Absatz 2 sagt, diese Verordnung begründet weder eine Verpflichtung für öffentliche Stellen, die Weiterverwendung von Daten zu erlauben, noch befreit sie öffentliche Stellen von ihren Geheimhaltungspflichten nach dem Unionsrecht. Das heißt, ganz klar, regelt der DGA keine Pflicht, sondern dann, wenn die Pflicht national geschaffen wird oder eben besteht, wie sie auszuüben ist. Und dann lässt sich auch verstehen, warum nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Kapitel 2 des DGA gerade eben für Daten gelten soll, die der geschäftlichen Geheimhaltung unterliegen, weil sie Betriebs-, Berufs-, Geschäfts-, Unternehmensgeheimnisse sind, statistische Geheimhaltung sind, geistigen Eigentum unterliegen oder schutzpersonenbezogener Daten unterliegen. Hier haben wir genau die Situation, weil wir ja keinen Zugang zu diesen Rechten schaffen, entsteht ja auch kein Konflikt, sondern der DGA sagt ja, wenn zu diesen geschützten Daten Zugang geschaffen wird, dann nach den Spielregeln des DGA und nach den höheren Anforderungen des DGA. Also insofern vielleicht gar kein Konflikt. Wichtig ist, Daten für die Datenschützer ist es nicht. Anknüpfend an das Begriffsverständnis, das in Artikel 4 Nummer 1 der DSGVO vorgesehen ist, auf den auch Artikel 2 Nummer 3 des DGA verweist, sondern Artikel 3 regelt, nicht Artikel 3, sondern in Artikel 2 Nummer 1 DGA ist eine Definition für Daten enthalten, die insbesondere für diesen Artikel 3 dann auch gelten. Daten, jede digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen sowie jede Zusammenstellung solcher Handlungen, Tatsachen und Informationen, auch in Form von Ton, Bild und audiovisuellem Material. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, die Regelung bleibt hinter der Definition von Informationen, die dann zu personenbezogenen Daten werden durch Artikel 4 Nummer 1 der DSGVO zurück. Soweit, so gut. Das haben wir. Was wird dann tatsächlich geregelt? Es werden Vorgaben gemacht. Beispielsweise Artikel 4, Verbot von Ausschließlichkeitsverarbeitung. Artikel 5, weitere Vorgaben für die Weiterverwendung solcher Daten geschaffen. Also Transparenz in Bezug auf die Bedingungen, nicht diskriminierend, transparent, verhältnismäßig, objektiv gerechtfertigt, keine Behinderung des Wettbewerbs, Maßnahmen zum Schutz und Geheimhaltung des geistigen Eigentums. Wer Daten bekommt, personenbezogene Daten und sie in ein Drittland überführen will, muss das bereits beim Zugang adressieren. Aus datenschutzrechtlicher Sicht haben wir zwei Regelungen, die uns besonders in den Sinn springen, in den Bedingungen in Artikel 5 Absatz 3 Lit A unter Buchstabe 1 oder E. Im Falle personenbezogener Daten müssen diese anonymisiert werden. Na, muss uns gleich in den Sinn springen, ja, anonymisieren ist toll, fördert das Datenschutzrecht, dann gilt das Datenschutzrecht nicht mehr. Aber natürlich ist die Anonymisierung eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Welche Rechtsgrundlage hat man? Und jetzt springt einem direkt Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe F die Interessenabwägungen sind und dann fällt einem ein, ups, es ist ja eine öffentliche Stelle. Dann wird das vielleicht mit F doch nichts. Also müssen wir uns hier tatsächlich mal mit Artikel 6 Absatz 1 und Absatz 1 Buchstabe E und C näher beschäftigen. Näher beschäftigen bedeutet in der Praxis näher beschäftigen. Ich kann das in der begrenzten Zeit des Podcasts leider nicht tun. Wir haben noch eine andere spannende Regelung. Die Unterstützung beim Einholen von Einwilligungen. Artikel 5 Absatz 6. Kann die Weiterverwendung von Daten gemäß Regelungen hier nicht erlaubt werden und es keine andere Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung gibt, bemüht sich die öffentliche Stelle, mögliche Weiterverwender dabei zu unterstützen, die Einwilligung der betroffenen Person oder die Erlaubnis der Dateninhaber ein. Das ist spannend. Also das ist eine super Regelung, aber der datenschutzrechtliche Impact, ja, den muss man sich mal vor Augen führen. Sie müssen die Daten dazu verwenden, die Person anzusprechen, um eine Einwilligung zu holen. Also was für eine Rechtsgrundlage haben Sie für diese zweckändernde Vereinbarung. Es ist dann Artikel 6 Absatz 1 und Absatz 1 Buchstabe E in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 6 des DGA. Wird in Artikel 13 darauf hingewiesen, wie muss dann die Einwilligung ausgestaltet sein? Ist es eine Einwilligung zugunsten der öffentlichen Stelle in die Übermittlung zur Weiterverwendung oder es geht die Einwilligung dann weiter und gestattet auch gleich die geplante Verwendung durch den Datenempfänger und wie wird die Transparenz nach Artikel 4 Nummer 11 gewahrt und wie wird mit den Regelungen des Artikel 7 umgegangen und wem gegenüber ist ein Widerspruch dann eigentlich auszuüben und kann dann wirklich Widerspruch, weil ein Widerruf nachträglich überhaupt noch wirksam ausgeübt werden. Also ganz spannende Themen, die hier in einem kleinen Satz einfach mit drin stecken, aber mit dem wir uns im DGA nicht nur als öffentliche Stelle herumschlagen werden müssen, sondern auch als derjenige, der die Daten bekommt. Soweit, so gut. Kapitel 3, Datenvermittlungsdienste. Dort werden die Anforderungen geregelt an ein Unternehmen, das eben als Datenvermittlungsdienst arbeiten soll oder möchte. Datenvermittlungsdienste nach Artikel 10. Hier haben wir die Situation, Anmeldepflicht bei der zuständigen Behörde, dann darf der Dienst erbracht werden. Es besteht keine Genehmigungspflicht. Das Verfahren zur Anmeldung ist in Artikel 11 geregelt. Die Bedingungen für die Datenvermittlungsdienste, also das, was geleistet werden muss, ist dann in Artikel 12 geregelt. Der Anbieter von Datenvermittlungsdiensten verwendet die Daten, für die er die Datenvermittlungsdienste erbringt, für keine anderen Zwecke, als sie dem Datennutzer zur Verfügung zu stellen und stellt die Datenvermittlungsdienste über eine gesonderte juristische Person bereit. Also das ist mal eine Kernanforderung, macht aber schon deutlich, er hat keine eigenen Zwecke in der Regelung mit dran. Artikel 4, Datenaltruismus, Artikel 16 bis 25. Datenaltruismus ist in Artikel 2 Nummer 16 des DGA definiert, die freiwillige gemeinsame Nutzung von Daten auf der Grundlage der Einwilligung betroffener Personen zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder eine Erlaubnis anderer Dateninhaber zur Nutzung ihrer nicht personenbezogenen Daten, ohne hierfür ein Entgelt zu fordern und so weiter und so fort. Also da ist verständlich, was drin steckt. Verfahren der Anerkennung als ein solches datenaltruistisches Unternehmen. Es ist Artikel 17 bis 21 vorgesehen. Der Vorteil ist, wenn man so anerkannt ist, man wird gemäß Artikel 15 des DGA von den Pflichten des Kapitel 3, die wir uns gerade angeschaut haben, also Datenvermittlungsdienste, freigestellt. Also man ist sozusagen ein Datenvermittlungsdienst, der, weil er altruistisch arbeitet, nicht den Rahmenbedingungen des Artikel 15 unterfällt, vereinfacht gesagt. Besondere Spannung aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das europäische Einwilligungsformular für Datenaltruismus. Hier werden personenbezogene Daten erfasst, so möglich das europäische Einwilligungsformular für Datenaltruismus ist, dass betroffene Personen gemäß der Verordnung, der Datenschutzgrundverordnung, damit ihre Einwilligung zu einem bestimmten Datenverarbeitungsvorgang erteilen und widerrufen können. Also, es ist klar, was gemöglicht ist. Ob das nun eine Transparenzanforderung des Artikel 4 Nummer 11 genügen muss, ist nicht geklärt. Und ob das Formular, wenn es dann verabschiedet ist, tatsächlich ähnlich wie ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 der Datenschutzgrundverordnung unergreifbar ist oder ob ein Gericht im Einzelfall dann doch nochmal prüfen kann, die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllt sind, ist natürlich eine spannende Thematik, die hier mit dran ist. Ich, aus zeitlichen Gründen kann ich das ja alles nur in einer Nutshell beleuchten, aber ich will nur sagen, es sind viele Dinge mit drin und diese Regelungen betreffen natürlich nicht nur den Datenvermittlungsdienst, das datenaltruistische Unternehmen, sondern der auch denjenigen, der es haben will. Und damit kommen wir aus meiner Sicht auch ein Stück weit zu dem Konflikt- und Spannungsverhältnis DSGVO. Und DGA. Der DGA regelt ja, wie wir jetzt gesehen haben, eigentlich nicht das Datensharing, sondern die Rahmenbedingungen, wenn aus anderen Gründen das Datensharing zulässig ist. Insofern vielleicht gar nicht so kontrovers zur Datenschutzgrundverordnung. Ja? Der Anreiz zum Datensharing personenbezogener Daten soll dadurch geschaffen werden, dass gleichzeitig der Schutz vor unkontrollierten, umfassenden Nutzung der Daten gegeben ist. Also insofern vielleicht ein Ziel, das doch erhebliche Parallelitäten zur Datenschutzgrundverordnung hat. Aber wir haben natürlich Fragestellungen, die wir klären müssen. Ja? Kapitel 2, Rechtsgrundlagen für die Weiterverwendung. Also die Übermittlung durch die öffentliche Stelle und dann die Verwendung durch die empfangende Stelle. Was ist hier die Rechtsgrundlage? Artikel 6 Absatz 4, Kompatibilitätsprüfung. Naja, ich weiß nicht, ob der Artikel 5 und der 7 dann tatsächlich eine Kompatibilität ergeben, aber Artikel 6 Absatz 1 F scheidet aus. Insofern wird man mal tatsächlich darüber nachdenken müssen, ob der Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe E greift. Dann muss aber Artikel 7 und 5 des DGA den Anforderungen von Artikel 6 Absatz 2 und 3 der DSGVO genügen. Also hier haben wir als Datenschützerinnen und Datenschutzrechtler doch einige Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Datenschutzrechtliche Rollenverteilung, ja, beim Datenvermittler. Was ist der Datenvermittler? Ist er allein verantwortlich? Ist er Joint Controller oder ist er Auftragsverarbeiter? Blick in Erwägungsgrund 35 hilft uns da eben weiter. Dort heißt es, am Ende des Tages handelt es sich bei den Anbietern von Datenvermittlungsdiensten um für die Verarbeitung verantwortlich oder Auftragsverarbeiter im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. So sind sie an die Bestimmungen der genannten Verordnung gebunden. Das lässt offen. Ja, wir haben durch DGA keine Festlegung. Noch nicht mal eine Festlegung darauf, ob sie Joint Controller sind oder nicht. Also deswegen, was haben wir? Aus Artikel 12 Buchstabe A und E lässt sich eine gewisse Neutralität herauslesen. Nach Buchstabe A kann man herauslesen, dass der Datenvermittlungsdienst keine eigenständige Entscheidung über die Zwecke treffen darf. Aus dem Buchstaben E lässt sich herauslesen, dass er auch keine eigenständige Entscheidung über die Mittel treffen dürfen. Wobei das an anderen Stellen dann schon wieder vielleicht durchlöchert wird. Das heißt, das würde ja eigentlich dafür sprechen, den als Auftragsverarbeiter zu betrachten. Geht vielleicht, wenn ein Dateninhaber Daten an Datenvermittlungsdienst gibt, damit die von einem anderen Datennutzer verarbeitet werden. Aber die betroffene Person, die einwilligt und Daten dorthin gibt, die kann ja nicht Auftraggeber einer Auftragsverarbeitung werden. Deswegen, entweder sind dann unterschiedliche Verhältnisse in Bezug auf dieselben Daten. Also tue ich mir so ein bisschen schwer an der Stelle. Joint Controllership, dass der Dateninhaber mit dem Datenvermittler und dem Datennutzer gemeinsam verantwortlich ist, jeweils die Verträge in Artikel 26 zu schließen, hatte ich glaube nicht, dass man eine so ausgeprägte gemeinsame Entscheidung hat, denn wenn man davon ausgeht, dass der Datenvermittler eigentlich keine eigene Entscheidung trifft, dann wird schwer mit einer gemeinsamen Entscheidung. Wenn man auch die weiteren Regelungen in Artikel 12 sich anschaut, habe ich eigentlich momentan einen gewissen Drang auch zur Vermeidung der Weisungsgebundenheit. Artikel 28 vielleicht von einer Alleinverantwortlichkeit auszugehen und dann muss man halt eine Rechtfertigung für die Daten, für die Übermittlung der Daten und den Datenvermittlungsdienst denken. Das wird wahrscheinlich in vielen Teilen über Artikel 6 Absatz 1 F funktionieren und da, wo F dann nicht mehr greift, vielleicht soll es dann auch da nicht sein, wird aber halt schwer bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten, also insbesondere Gesundheitsdaten. Aber wenn ich da als Auftraggeber den Datenvermittlungsdienst als Auftragsverarbeiter einbinden würde, würde ich das Problem ja nur verlagern, denn selbst wenn der sie ohne weiteres bekommt, müsste ja der Datenvermittlungsdienst, wenn er die Daten an einen neuen Datennutzer weitergibt, die zu der Übermittlung prüfen. Ansonsten hätte ich ja tatsächlich ein Auftragsverarbeitungsverhältnis vom Dateninhaber und der betroffenen Person mit dem späteren Datennutzer vermittelt durch den Datenvermittlungsdienst. Ich glaube, dass das nicht der Sinn der Regelung ist, aber das einfach auch mal als Gedankenanstoß für Sie, um da hier mal einfach weiterzudenken. Wir haben auch in Artikel 12 Pflichten oder Aufgaben, Herstellung der Datenoperabilität, Zustellung bei Angebot zusätzlicher Werkzeuge und Dienste für Dateninhaber oder betroffene Personen, die Weiterführung im Insolvenzfall, Werkzeuge zur Erteilung der Einwilligung und auch des Widerrufs. Das sind Aufgaben, bei der die jeweilige Verarbeitung personenbezogener Daten auch datenschutzrechtlich geprüft werden muss. Und da spielt uns dann vielleicht ganz böse der Artikel, der Erwägungsgrund 4 hinein, der sagt, lässt das Datenschutzrecht unberührt lassen, einschließlich in den Fällen, in denen personenbezogene Daten und nicht personenbezogene Daten in einem Datensatz untrennbar miteinander verbunden sind. Das heißt, hier haben wir die Situation, dass wenn ich eine untrennbare Vermischung habe, greifen auch für die nicht personenbezogenen Daten die Anforderungen der DSGVO. Also werden zwar nicht gleichgestellt, aber eben der Schutz personenbezogener Daten kann nicht unterlaufen werden, indem sie mit nicht personenbezogenen Daten gemischt werden. Das wird in der Nutshell drinstecken. Also hier steckt dann doch ein wenig mehr mit drin. Und dann werden wir uns hier einfach mal mit dem Konflikt noch beschäftigen dürfen. Der DGA gilt unbeschadet der DSGVO und da muss man sich natürlich einfach sagen, okay, das bedeutet, dass der DGA strengere Vorgaben an die Verarbeitung normieren kann, solange diese nicht, solange diese neben die DSGVO treten und sie nicht ersetzen. Also darüber hinausgehen kann man der DGA natürlich regeln, kann soweit der Eröffnungsklauseln der DSGVO ausfüllt. Und da würde ich an echte und unechte Öffnungsklauseln denken, vor allem eben an die Berücksichtigung im Rahmen der Interessenabwägung im Rahmen Artikel 6e und in Artikel 6c und bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe der DSGVO wird man wahrscheinlich auch den DGA mit hineinlesen dürfen. Das ist das, was man hat. Das wird man aus dem unbeschadet herauslesen können. Das heißt, grundsätzlich entfaltet der DGA seine Wirkung. Erst im Konfliktfall hat er Vorrang. Das heißt, hier geht es dann tatsächlich auf die Norm herunter, auf die konkrete Situation, ob wir einen Konfliktfall haben. Und wie auch schon im Kontext des Podcasts zum DGA, also zum Data Act gesagt, hat der EuGH eben auch sich im Rahmen der Richtlinie oder unlautere Geschäftspraktiken mit der Thematik schon mal auseinandergesetzt und kommt hier dann zu dem Ergebnis, dass ein echter Konflikt vorliegen muss, um verdrängt zu werden und im Kontext der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, in der er sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass ein Konfliktfall nur gegeben ist, wenn eine Beziehung zwischen den Unternehmen ja, sich eigentlich nicht mehr auflösen lässt. Ja? Er schreibt so, unmöglich durch eine auf Ausgleich gerichtete Formel überwunden werden kann, die das Nebeneinanderbestehen von zwei Sachverhalten ermöglicht, ohne sie verfälschen zu müssen. Also mal ehrlich gesagt, schönes Geplänkel, das klingt so ein bisschen wie im Grundgesetz nach praktischer Konkordanz, was hilft's? Nicht viel. Vereinfacht wird man sagen können, an solchen Konflikt hat man das dann es ein Problem wird, wenn der DGH abweicht und die DSGVO dafür keine Öffnung vorsieht oder eine Pflicht vorsieht für die DSGVO auch keine Öffnung vorsieht und an eine Datenverarbeitung gänzlich andere Voraussetzungen stellen sollte als die DSGVO und damit die Vorgaben der DSGVO abdrängt, ohne dass hier für eine Öffnungsklausel vorgesehen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele lustige Formeln, viel lustige Musik, um das zu gestalten. Aber am Ende des Tages bedeutet das, wir werden den Konflikt in der Praxis, im Einzelfall, im Nahkampf lösen müssen. Das letzte Wort ist an dieser Stelle sicherlich auch noch nicht gesprochen. Aber was wir feststellen können ist, für die Bewertung, ob ein Konflikt vorliegt und wie er dann zu lösen ist, bedarf es erst einer Kenntnis und zweitens auch eines Verständnisses für den DGA, denn nur dann lässt sich die Frage stellen, ob die beiden Vorgaben harmonisch in Einklang zu bringen sind oder ob wir einen Konflikt haben und sich dann die DSGVO durchsetzt. Ich hoffe, der kleine Überblick, der jetzt doch etwas länger geworden ist, als ich gedacht habe, und die eine oder andere Aspekt, über den man darüber hinausgehend nachdenken kann aus datenschutzrechtlicher Sicht, hat sie zum Nachdenken und zur Beschäftigung mit dem Data Governance Act und der DSGVO ermutigt. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören.
Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.